Manche Menschen beginnen ihr Leben mit Jesus voller Freude, geraten aber später in ein Christsein, das von Regeln, Erwartungen und religiösem Druck bestimmt ist. Paulus beschreibt im Galaterbrief genau diese Spannung: gläubige Menschen, die die Gnade erfahren haben, aber wieder in ein System von Geboten und frommen Leistungen zurückrutschen. In seinem Ringen um die Galater wird sichtbar, wie ernst es Gott damit ist, dass Christus selbst in uns Gestalt gewinnt, und wie befreiend es ist, wenn nicht mehr religiöse Formen, sondern die lebendige Beziehung zu Christus im Mittelpunkt steht. Von religiöser Versklavung zur Freiheit in Christus. Paulus beschreibt die Lage der Galater mit einer Nüchternheit, die aufrüttelt. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Zwischen diesen beiden Zuständen liegt der ganze Reichtum des Evangeliums, aus der Unkenntnis Gottes in die Wirklichkeit seiner Gnade hineingerufen zu sein. Umso schärfer wirkt daher seine Frage, wie sie sich wieder den schwachen und armseligen Elementen zuwenden können, denen ihr von Neuem dienen wollt. Er nennt jene Elemente schwach und armselig, gerade weil sie im Vergleich zur Fülle Christi nichts tragen können. Gemeint sind nicht nur heidnische Götzen, sondern ebenso die religiösen Grundsätze des Gesetzes, sobald sie zu einem System werden, das den lebendigen Umgang mit Gott ersetzt. Was äußerlich ehrwürdig aussieht, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre, kann innerlich zu einem neuen Gefängnis werden, wenn das Herz Sicherheit mehr in Formen als in Christus sucht. In Vers 9 sagt Paulus: Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder den schwachen und armseligen Elementen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Die Elemente sind hier keine Substanzen, sondern die elementaren Grundsätze des Gesetzes, seine grundlegenden Lehren. Paulus macht hier deutlich, dass die gläubigen Galater, wenn sie sich wieder den schwachen und armseligen Elementen des Gesetzes zuwenden, von Neuem in Knechtschaft geraten. Die Schrift zeigt, dass das Gesetz von Anfang an eine dienende Rolle hatte. Es sollte nicht die Beziehung zu Gott ersetzen, sondern zu Christus hinführen. So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Wo jedoch die Erben der Verheißung nach dem Zuchtmeister greifen, als wäre er das Ziel, verlieren sie die Freiheit der Kindschaft aus dem Blick. Paulus fürchtet, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe, nicht, weil bestimmte Festtage an sich falsch wären, sondern weil der Weg zurück in ein kontrollierbares, religiöses System immer auch ein Weg weg vom Vertrauen auf die Gnade ist. Wie Israel, das nach Ägypten zurücksehnte, als die Wüste unsicher und beschwerlich wurde, neigt auch das Herz des Glaubenden dazu, sich an sichtbare Strukturen zu klammern. Doch die Berufung der Erben der Verheißung ist höher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. In dieser Würde liegt eine Freiheit, die nicht in Gesetzlichkeit aufgeht, sondern in der Nähe des Vaters, in der Freude an Christus und in einem Leben, das von innen her von der Gnade getragen ist. Wer sich daran erinnert, darf Neumut fassen, religiöse Sicherheiten loszulassen und die lebendige Gemeinschaft mit dem Sohn als den eigentlichen Reichtum seiner Berufung zu entdecken. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Wenn religiöse Formen wieder übermächtig werden wollen und das Herz mehr von Kontrolle als von Vertrauen geprägt ist, erinnert die Stimme des Apostels daran, dass wir nicht mehr Knechte der Elemente, sondern Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind. Diese Erinnerung lädt ein, den Blick von den Tagen, Monaten, Zeiten und Jahren zu lösen und auf den zu richten, in dem unsere Freiheit begründet ist. Christus in uns, mehr als nur ein guter Anfang. Im Herzen des Briefes an die Galater steht ein persönlicher Satz, der fast wie ein Seufzer klingt: Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Paulus sieht die Gemeinde nicht als Projekt, sondern als geistliche Familie, in der etwas Tiefes zur Welt kommen soll. Christus selbst, der bereits in ihnen wohnt, soll Form, Kontur, Gestalt annehmen. Wiedergeburt ist deshalb nicht Endpunkt, sondern Anbeginn einer inneren Geschichte. Der in uns wohnende Christus will nicht ein unbestimmtes, verborgenes Potenzial bleiben, sondern in unserem Denken, Fühlen und Wollen sichtbar werden. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Bekenntnis beschreibt eine Realität, in der das eigene Ich nicht ausgelöscht, aber umgeprägt wird, so dass ein neues Leben in der gleichen Person Gestalt gewinnt. Vers 19 sagt, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Paulus hatte Geburtswehen, damit Christus in den Galatern Gestalt gewinnt. Christus, eine lebendige Person, ist der Mittelpunkt des Evangeliums des Paulus. Seine Predigt zielt darauf ab, Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, in den Gläubigen hervorzubringen. Die Schrift spannt dazu einen weiten Horizont, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und doch bleibt das Ziel noch größer, Gott hat es zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Christus ist gleichzeitig der, der in uns wohnt, und der Maßstab, dem wir entgegenwachsen. Für Erben der Verheißung bedeutet das, die Fülle Gottes in Christus erschließt sich nicht primär in außergewöhnlichen Erfahrungen oder äußeren Erfolgen, sondern im leisen, beständigen Reifen eines Charakters, der von ihm geprägt ist. Reife zeigt sich darin, dass seine Gedanken unsere Reaktionen durchdringen, seine Liebe unsere Beziehungen färbt und seine Prioritäten unseren Alltag ordnen. In den Spannungen des Lebens, in Schwachheit und Unklarheit, darf dieser Prozess weitergehen, weil die Kraft Christi gerade dort ihre Vollendung findet. Wer so versteht, was es heißt, dass Christus Gestalt gewinnt, darf selbst in unscheinbaren Tagen Hoffnung schöpfen, Gott ist am Werk, tiefer, als wir es oft sehen, und führt seine Kinder hinein in eine Ähnlichkeit mit seinem Sohn, die aus der Ewigkeit her leuchtet. Dieser Weg ist nicht immer spektakulär. Er besteht aus vielen unsichtbaren Entscheidungen, aus Busse, die sich nicht im Gefühl, sondern im Richtungswechsel zeigt, und aus einem Vertrauen, das im Verborgenen wächst. Doch gerade darin liegt Trost, die Verheißung ruht nicht auf der Stärke unserer Entschlossenheit, sondern auf der Treue dessen, der in uns begonnen hat und auch vollenden wird. So wird der Gedanke, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, nicht zur Last, die auf die Schultern drückt, sondern zu einer leisen, tragenden Zusage, der Sohn Gottes selbst formt in den Seinen ein Bild, das seiner würdig ist. Das schenkt der Gegenwart Gewicht und der Zukunft eine stille, feste Freude. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, im an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn die eigene geistliche Entwicklung klein und bruchstückhaft erscheint, erinnert der Ruf des Apostels daran, dass Christus nicht nur in uns wohnt, sondern in uns Gestalt gewinnen will, und gerade diese göttliche Absicht macht aus unsicheren Schritten einen Weg, auf dem Gottes Treue das begonnene Werk zur Reife führt. Dienende Liebe, wie Christus in anderen Gestalt gewinnt. In Galater 4 lässt Paulus tief in sein Herz blicken. Er erinnert die Galater daran, wie sie ihn einst empfingen, wie einen Engel Gottes, wie Christus Jesus. Damals war zwischen Bote und Gemeinde eine Wärme, die aus dem Evangelium selbst hervorging. Nun aber muss er fragen, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Dazwischen stehen die Judaisten, von denen er schreibt, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Hier tritt ein tiefer Unterschied zutage, es gibt einen Dienst, der Menschen an sich bindet, und einen Dienst, der Menschen zu Christus hinführt. Paulus trägt das Herz eines geistlichen Vaters und einer geistlichen Mutter zugleich, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium, und doch erleidet er Geburtswehen, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Sein Ziel ist nicht, eine Anhängerschaft zu sammeln, sondern dass eine Person, Christus, in anderen groß wird. Die Last des Paulus war nicht, ein christliches Werk weiterzuführen, sondern den Gläubigen Christus zu dienen und dafür zu arbeiten, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Es ist möglich, für den Herrn zu arbeiten und den Heiligen zu helfen, ohne die Last zu haben, ihnen Christus zu dienen. Wir können ernsthaft für Christus arbeiten, ohne irgendeine Last zu haben, Christus in den Heiligen Gestalt gewinnen zu sehen. Die Schrift zeichnet dieses Profil dienender Liebe klar nach, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Wer so dient, stellt sich selbst zurück, ohne sich aufzugeben, er spricht Wahrheit, auch wenn sie Beziehungen belastet, er trägt Mühen und Missverständnisse, weil ihm wichtiger ist, was in den Herzen geschieht, als wie er selbst dasteht. Solche Liebe sucht nicht die unmittelbare Bestätigung, sondern das geistliche Wohl der anderen. Sie nimmt in Kauf, dass Entwicklung Zeit, Schmerzen und Umwege bedeutet, und sie rechnet damit, dass der Heilige Geist selbst das Wachstum wirken wird. Wo dieses Motiv das Herz prägt, verliert geistlicher Dienst den Beigeschmack von Konkurrenz und Kontrolle. Stattdessen entsteht Raum, in dem Christus Gestalt gewinnen kann, nicht nur im Leben derer, denen gedient wird, sondern ebenso im Leben derer, die dienen. Denn wer aus dieser Haltung heraus investiert, spürt, wie die Liebe Christi das eigene Herz weitet und frei macht. Aus dieser Perspektive wird Dienst am nächsten zu einem stillen Mitwirken an Gottes Werk. Es geht weniger darum, Ergebnisse vorzuweisen, als darum, für andere vor Gott zu stehen, sie in Wahrheit zu begleiten und ihnen Christus zu bringen, wo immer er ihnen fehlt. Das kann sich in einem klaren Wort ausdrücken oder in geduldigem Schweigen, in lehrender Klarheit oder in unscheinbarer Fürsorge. Entscheidend ist nicht die Form, sondern das Anliegen dahinter, dass der Sohn Gottes in den Erben der Verheißung Gestalt gewinnt und sie in die Freiheit und Reife der Sohnschaft hineinwachsen. Wer sich darin von Gott formen lässt, entdeckt, dass dienende Liebe immer auch eine Schule des eigenen Herzens ist. Und gerade darin liegt Ermutigung, kein aufrichtiger Schritt, der sich von Christus her an anderen verschenkt, bleibt folgenlos. Gott knüpft an diese unscheinbaren Fäden an und webt daraus ein Netz seiner Gnade, in dem Menschen gehalten werden, bis Christus in ihnen sichtbar wird. So wird dienende Liebe zu einem stillen Echo der Liebe Christi selbst, der gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. In diesem Echo liegt eine tiefe Motivation, wo sein Dienst in uns Gestalt gewinnt, wird jeder Einsatz für andere, seien es Worte, Gebete, Tränen oder Treue in der Verborgenheit, zu einem Teil seiner Geschichte mit ihnen. Das macht selbst mühsame Wege bedeutungsvoll und schenkt die leise Gewissheit, dass kein Leiden, das in dieser Liebe getragen wird, vergeblich ist. Und meine Versuchung an meinem Körper habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Wenn der Dienst an anderen ermüdend wird oder Missverständnisse schwer auf der Seele liegen, erinnert der Blick auf Paulus daran, dass es letztlich nicht um ein Werk, sondern um Menschen und um Christus in ihnen geht. Diese Sicht nimmt den Druck der Selbstbehauptung und füllt jeden stillen Einsatz mit dem Trost, an Gottes eigenem Formungswerk in den Herzen beteiligt zu sein. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns aus der Versklavung durch Sünde und religiöse Gebundenheit in die Freiheit der Kinder Gottes geführt hast. Du kennst jede Neigung unseres Herzens, wieder zu dem zurückzukehren, was wir kontrollieren und vorweisen können, statt dir in schlichter Liebe zu vertrauen. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns Gestalt gewinnst, unsere Gedanken, Wünsche und Entscheidungen immer tiefer prägst und alles beiseite räumst, was dich verdunkelt. Stärke alle, die anderen dienen, damit sie mit reinen Motiven, mit Ausdauer und in deiner Liebe wirken und nicht sich selbst, sondern dich groß machen. Lass uns als Erben deiner Verheißungen in der Gewissheit leben, dass du das gute Werk, das du begonnen hast, vollenden wirst, und erfülle uns mit neuer Hoffnung für unseren Weg mit dir. Amen.